Jesus, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, Gott, dass wir dich erheben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg frei gemacht hast. Du bist das Mensch gewordene Wort Gottes. Du bist von Anfang an da. Und ich danke dir, Gott, dass du jetzt auch hier bist in diesem Raum und dass du sprechen möchtest durch dein gutes Wort, das du eingegeben hast, das von dir kommt. Und so bitte ich dich, Herr, dass du sprichst, dass du unsere Augen öffnest, dass du unser Herzen öffnest, zu verstehen, was du heute sagen möchtest. In Jesu Namen, Amen, Amen. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Gottlos. Okay, ganz schön krasses Wort. Vielleicht hast du es schon mal gehört in deinem alltäglichen Sprachgebrauch für irgendwie eine krasse Sache. Boah, das ist gottlos. Oder für vielleicht sogar etwas sehr Böses. Boah, das ist gottlos. Aber was bedeutet das Wort eigentlich? Was meint die Bibel damit, wenn sie über das Wort gottlos spricht? Da wollen wir mal heute gemeinsam hineinschauen. Und was ist eigentlich ein gottloser Weg und was ist dann das Gegenteil? Wir werden uns heute zwei Bibelstellen anschauen, die in dem Bibeltext vorkommen, die einige von euch bestimmt schon oft gehört haben. Wenn nicht, gar nicht schlimm, wir schauen uns sie heute an. Aber einige von euch kennen sie bestimmt schon und haben sie schon öfters gehört und zitiert oder sie von anderen gehört. Und bei der Vorbereitung fand ich es so spannend zu sehen, in welchem Kontext eigentlich diese Bibelstellen stehen und was Gott da eigentlich wirklich zu uns sagen möchte. Da habe ich ganz neue Dinge nochmal entdeckt, nicht weil ich irgendwie eine neue Offenbarung hatte oder so, sondern einfach weil ich Gottes Wort gelesen habe. Ja? Einfach wenn wir Gottes Wort lesen, da ist so viel Wahrheit drin, dann spricht Gott immer wieder was uns noch nicht aufgefallen ist vorher. Und wir lesen heute den Bibeltext aus Jesaja 55 und gehen dann auf die einzelnen Verse genauer ein. Und Jesaja war ein Prophet. Das bedeutet, was ist ein Prophet? Gott sprach zu ihm und er gab es dann weiter an das Volk. Okay, das ist ein Prophet. Er bekommt von Gott etwas, er bekommt von Gott Worte und diese Worte gibt er weiter an das Volk. Das ist ein Prophet. Und lass uns mal gemeinsam hineinschauen, was dieser Prophet Jesaja sagt und was er von Gott gehört hat für das Volk, was er dann weitergibt. Wir lesen einmal den ganzen Abschnitt und dann gehen wir in ein paar Verse genauer rein. Jesaja 55, Abvers 6. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee, ja heute auch schon fast der Schnee, also heute ist so kalt, heute fällt fast auch schon der Schnee. Wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Einige von euch haben bestimmt den Vers 8 schon oft gehört, ja, vielleicht auch schon oft zitiert bekommen als Ermutigung oder in schweren Zeiten oder ich weiß es nicht. In Vers 8 steht nämlich, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und als ich den Text so bearbeitet habe, fand ich es spannend zu sehen, wo steht eigentlich dieser Vers drin. Ich komme ja aus der Elim Hannover, Johannes ist übrigens mein Name, und dort werde ich ausgebildet von Pastor Albert. Ihr kennt ihn bestimmt auch schon, er war schon öfters hier. Und wir haben gemeinsam diesen Text angeschaut und dann hat er mir eine Frage gestellt, gesagt, um was für Wege geht es hier eigentlich? Und dann bin ich darauf gekommen, habe weiter darüber nachgedacht, weiter den Text bearbeitet, habe gemerkt, okay, irgendwie geht es doch in eine andere Richtung, als ich immer dachte. Und habe mich gefragt, wessen Gedanken sind denn so anders als Gottes Gedanken? Wen spricht Gott denn hier eigentlich in diesem Vers hier genau an? In der Jugend bei uns in der Elim Hannover haben wir so ein Prinzip, das kenne ich schon in- und auswendig, die Jugendlichen. Sagen immer, wenn ich sage, wir brauchen jetzt ein Prinzip, um den Text zu verstehen, dann kommt immer direkt schon reingerufen. Das ist das Prinzip Kick. Okay, also das ist nicht der Textildiscount, sondern Schleichwerbung, sondern das ist Kontext ist King, okay? Kontext ist King. Der Kontext ist der König. Wir verstehen durch den Kontext, was möchte die Schrift sagen? Was möchte dieser Vers sagen? Dadurch können wir das verstehen. Manchmal ist es so einfach, ja, da brauchen wir noch gar nicht tief in die Sprachen reingucken und so, sondern wir schauen einfach mal, was steht eigentlich davor und danach. Und dann gehen uns schon die Augen auf und wir verstehen, ah, okay, in die Richtung soll es gehen. In Vers 7 steht, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Wenn Gott sagt, dass unsere Gedanken nicht seine Gedanken sind, meint er damit die Gedanken eines Menschen, der nicht mit ihm unterwegs ist. Weil hier steht, der Gottlose verlasse seinen Weg. Das bedeutet, es geht hier um eine Person, die gottlos ist. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist eigentlich gottlos? Ja, gottlos, was bedeutet das eigentlich, dieses Wort? Ich weiß nicht, ob du das in deinem alltäglichen Sprachgebrauch hast. Und Gott ist vollkommen gut, oder? Gott ist vollkommen gut. In ihm ist keine Spur von Bösem, von Finsternis, er ist vollkommen gut. Das bedeutet, alles, was nicht bei Gott ist, außerhalb von Gott, ist nicht gut, ist Finsternis, weil Gott das, der Gute in Person ist. Das heißt, es geht hier um einen bösen Mann. Jemand, der nicht mit Gott lebt, hat das Gute nicht in seinem Leben, weil er den guten Gott nicht kennt, weil er mit ihm noch nicht unterwegs ist. Was sind also diese gottlosen Wege? Wer gottlos lebt, er lebt losgelöst von Gott. Los, gottlos, ja, steckt schon im Wort. Und er lebt so, als ob es Gott nicht geben würde. Er lebt so, als ob es Gott nicht geben würde. Er entscheidet selbst über seine Werte, er entscheidet selbst über alles, was er glauben möchte. Er zimmert sich seinen Glauben zusammen und er wird irgendwie sein eigener Gott. Er geht seine eigenen Wege, er ist sein eigener Herr. Er lebt so, als ob es Gott nicht geben würde. Das heißt, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann bist du in diesem Vers hier nicht gemeint. Du bist nicht der, der gottlos auf gottlosen Wegen unterwegs ist und losgelöst von Gott lebt. Gottlos leben dann die Menschen, die Gott nicht mehr kennen, weil sie losgelöst von dem Guten in Person sind. Wenn jemand so lebt, als gäbe es keinen Gott, dann gibt es kein Tabu mehr. Oder? Natürlich gibt es Gesetze, okay? Vor kurzem war 30 und ich bin gefahren und dann auf einmal hat es geblitzt und dann, weißt du, dann musst du bezahlen für deinen Fehler. Du musst aufkommen für deinen Fehler. Habe ich gleich Sarah geschrieben, mich geärgert und so, habe gedacht, okay, bringt nichts, so, du musst, ist halt so. Das heißt, es gibt schon Verbote, es gibt Tabus irgendwie in unserer Gesellschaft, weil es Gesetze gibt, weil es sonst ein Problem gibt, ja, wenn du in der 30er-Zone über 40 fährst, dann ist es ein Problem. Und ich finde es krass, weil es gibt aber dann einen Bereich, wenn du so lebst, als gäbe es Gott nicht, gibt es einen Bereich, in dem gibt es kein Tabu mehr. Und der wird hier auch angesprochen in dem Text. Es sind die Gedanken. Weil weißt du, du kannst jemanden verknacken dafür, wenn er jemanden umbringt. Dafür kommst du ins Gefängnis. Aber wenn du es dir in deinen Gedanken vorstellst und es niemandem sagst, wird dich kein irdischer Richter dieser Welt irgendwie was gegen dich in der Hand haben. Das bedeutet, in den Gedanken gibt es dann keine Tabus mehr. Ich habe mal etwas zum Thema Gottesfurcht gelesen und dort steht drin, du fürchtest Gott, wenn dir bewusst wird, dass er tatsächlich allgegenwärtig in deinem Leben ist. Hey, wir glauben, dass Gott allgegenwärtig ist, aber er ist tatsächlich allgegenwärtig. Er ist tatsächlich immer da. Nicht nur in der Kirche. Er ist immer da und er sieht alles. Wer aber das verdrängt und sagt, ey, das gibt es nicht, wer das verdrängt, er kann sich alles erlauben, weil es keinen Richter gibt. Oder weil er denkt, dass es keinen Richter gibt darüber. Das Problem mit Gedanken ist, beziehungsweise das ist ja auch gut, weil es geht ja auch in die positive Richtung, ist, dass aus Gedanken werden Worte. Und aus Worten werden Handlungen und aus Handlungen werden Gewohnheiten. Das heißt, fängt hier an und irgendwann kommt es in, sag ich mal, die Realität, ja, ins Leben hinein. Und wenn deine Gedanken also voll sind mit zum Beispiel Selbstzweifeln oder Lügen über dich selbst, dann wirst du irgendwann so über dich selbst reden, du wirst auch so mit dir selbst umgehen, du wirst so handeln
Und es wird zu einer Angewohnheit in deinem Leben. Aber wenn du auf Gott siehst, auf diesen guten Gott, siehst du auf einmal, okay, er hat nur gute Gedanken. Er hat nur gute Gedanken über mich. Und dann verändert sich dein Blickwinkel. Und das wollen wir jetzt auch, okay, wir wollen auch unseren Blickwinkel ändern. Wir haben jetzt gehört, was sind die gottlosen Wege? Vielleicht denkst du jetzt, wow, hey, ermutigste Predigt, die ich jemals gehört habe. Richtig nice, schön, Johannes, schön, dass du da bist, mich ermutigt hast, ich kriege ermutigt nach Hause. Jetzt gehen wir auf Gottes Wege, okay? Was sind die Wege Gottes und wie geht's dahin? Ein Mensch, der seine eigenen Wege wählt und so lebt, als gäbe es keinen Gott, bei dem ist ein wichtiger Schritt notwendig, um auf Gottes Wege zu gelangen. Er muss umkehren. Das mit Umkehr versteht die Bibel eine 180-Grad-Wende. Der Mensch geht auf seinen Wegen, er entscheidet selbst seine Werte und er lebt so, als gäbe es keinen Gott. Und dann auf einmal werden ihm die Augen aufgetan. Und er erkennt, stopp, da ist etwas, da ist jemand. Es gibt doch einen Gott. Er kennt auf einmal etwas in seinem Herzen, übernatürlich von Gott gewirkt. Und dann ist er auf diesen Wegen unterwegs und auf einmal merkt er, ich muss umkehren. Ich muss umkehren, ich muss in eine andere Richtung gehen. Und er geht einen neuen Weg und er ist auf Gottes Wegen unterwegs. Dann bist nicht mehr du am Steuer und fährst zu schnell in der 30er-Zone, sondern auf einmal ist Jesus am Steuer. Ja, und er hilft dir, ein Leben zu leben, das gut ist, das gelingen kann. Und er ist ab sofort dein Herr. Nicht mehr du selber bist dein Herr, sondern er ist ab sofort dein Herr. Dann lebst du ein anderes Leben, weil du weißt, Gott ist tatsächlich gegenwärtig, er ist da. Und in Vers 6 lesen wir, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Okay, wieso sagt Gott hier nochmal, wieso sagt er hier nochmal durch seinen Propheten, dass er sich finden lässt, dass er nahe ist? Und woher wissen wir das eigentlich? So, Jesaja sagt das dem Volk und das Volk könnte vielleicht sagen, ja okay, ja, Gott ist uns nahe, wodurch denn eigentlich so? Also woher erkennen wir das? Was bedeutet das? Ich habe am Anfang gesagt, was ein Prophet ist. Ein Prophet, er bekommt etwas von Gott und gibt es weiter an das Volk. Dadurch ist Gott gegenwärtig in seinem Volk. Der Prophet spricht Gottes Wort hinein in das Volk und dadurch ist Gott schon gegenwärtig, durch dieses Reden des Wortes Gottes, weil es nicht Jesajas Worte sind, sondern es sind göttliche Worte. Es sind göttliche Worte. Es ist nicht, was Jesaja sich ausgedacht hat, sondern es ist das, was Gott geschenkt hat. Ein Apostel im Neuen Testament, Paulus, der sagt, es ist nicht meine Botschaft, es ist Gottes Botschaft, die er mir gegeben hat. Es ist also eine Botschaft, die von Gott kommt für das Volk. Und das zeigt schon seine Gnade, seine Zuneigung und Nähe. Denn er könnte einfach das Volk laufen lassen, aber er spricht hinein in ihre Situation. Hey, dass du heute Morgen hier bist und nicht irgendwie zu spät kommst wegen Uhrverstellung und so. Es ist Gnade Gottes, dass du hier bist. Es ist Gnade Gottes, dass du jetzt gerade das Wort Gottes hörst. Die Botschaft, die nicht von mir ist, die von Gott ist, dass du sie wahrnimmst, das zeigt seine Zuneigung und Nähe. Wisst ihr, manchmal wünschen wir uns, oh, ich würde gerne irgendwie was spüren oder so. Und ich kenne das. Ey, ich spüre auch gern was im Lobpreis oder fühle das. Pastor Albert hat vor kurzem gesagt, als wir Mittagessen waren, hat er gesagt, irgendwie in deiner Generation, alle sagen immer, ich fühle das oder ich fühle das nicht. So, das ist irgendwie so ein Ausdruck, fühle ich nicht. Und wisst ihr, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Was fühle ich eigentlich? Fühle ich das jetzt? Nehme ich das? Spüre ich das? Oder es ist einfach eine Realität, es ist einfach eine Wahrheit, dass Gott jetzt da ist. Dass er jetzt gegenwärtig ist, durch sein Wort, dass er spricht. In Vers 3 steht, neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Das bedeutet, wenn das Volk das hört und sie hören diesen Worten zu, sie neigen ihr Ohr zu Gottes Worten, dann werden sie leben. Dann werden sie leben. Gottes Gnade zeigt sich gerade dadurch, dass er zu diesem gottlosen Menschen, ja, der auf seinen Wegen unterwegs ist und gottlose Gedanken hat, dass er zu diesem Menschen spricht und ihm begegnet. Das ist Gnade. Das ist Gnade, dass er diesen Menschen zu sich zieht, dass er ihm begegnet, zu ihm spricht und dass er Interesse hat an ihm. Dass er nicht sagt, okay, du bist auf deinen Wegen unterwegs, komm, leb weiter so, sondern dass er sich ihm offenbart und ihn rettet. Das ist Gnade. Das ist Gnade und das tut er durch sein Wort. Und das zeigt uns, unser Gott ist ein Gott, der es liebt zu kommunizieren, der es Interesse an uns hat. Es gibt so eine Vorstellung von Gott, eine philosophische Sichtweise von Gott. Das heißt der Deismus, das bedeutet, Gott hat die Welt geschaffen und dann hat er sich zurückgezogen. Weil unser Gott der Bibel ist so anders, oder? Er hat die Welt erschaffen und er wirkt durch die Geschichte hindurch, um dich zu erlösen, um dich zu retten. Ja, er wird zur Geschichte, er kommt hinein in deine Geschichte, in dein Leben. Er stirbt am Kreuz. Gott stirbt, sein Blut wird vergossen, damit du gerettet werden kannst. Okay, ich hoffe, ihr habt Zeit heute. Gott spricht hier eine Einladung aus an das Volk und auch an dich heute Morgen. Er spricht eine Einladung aus durch sein Wort. Er sagt, er ist nahe und er lädt dich ein, neige dein Ohr zu. Aber wie kannst du Gott suchen? Wie kannst du ihn anrufen? Die Bibel sagt, wer Gott anruft, der wird gerettet werden. Ja, wie geht das? Also Handy rausholen, anrufen, wie funktioniert das? Wie kannst du Gott anrufen? Also alle Handy raus, ich gebe jetzt eine Telefonnummer. Wie kann das funktionieren? Wie kann man umkehren von diesen alten Wegen? In diesem Bibeltext geschieht es, Jesaja spricht es durch das Wort Gottes. Er spricht hinein und sie werden verändert. Das Wort Gottes das Leben bringt. Und das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Wenn du seinem Wort dein Ohr neigst, dann wird Leben hineinkommen. Wisst ihr, es ist so einfach. Wir denken manchmal, okay, es ist manchmal vielleicht ein bisschen trocken. Du liest hier, er stammte von ihm ab und dann stammte er wieder von ihm ab und er wurde 127 Jahre alt. Aber weißt du, Gottes Wort bringt Leben. Jeder einzelne Vers, jedes einzelne Wort bringt Veränderungen in unser Leben. Vielleicht spüren wir das nicht immer, vielleicht fühle ich es nicht. Aber es ist die Wahrheit, weil Gott es uns zusagt. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, inwiefern Gottes Wort wirklich Leben hineinbringt in dein Leben. Okay, darauf kommen wir gleich noch genauer zu sprechen, was das jetzt praktisch heißt. Aber wenn du heute hier bist und du sagst, ey, ich bin bis jetzt auf diesen Wegen unterwegs und ich glaube, habe noch nicht irgendwie an Jesus geglaubt, ich habe noch nicht Jesus mein Leben gegeben und gesagt, sei du ab jetzt mein Herr und mein Erlöser, und du lebst so, als ob es Gott nicht gäbe. Du lebst in dieser von ihm getrennten Beziehung. Dann lädt er dich heute ein durch sein Wort. Dann lädt er dich heute ein, Teil seines Volkes zu werden. Dann lädt er dich heute ein, dich zu retten. Vielleicht bist du heute hier und dass Gott zu dir redet, jetzt in diesem Moment, zeigt schon seine Zuneigung. Er möchte dich retten, er möchte dich nach Hause bringen. Gott ist dir nahe und er lässt sich finden. Probier es einfach aus. Ruf ihn an. Sag Gott, wenn es dich gibt, sprich zu mir. Ruf mich zu dir. Ich möchte auf deinen Wegen unterwegs sein. Was passiert, wenn wir dann zu ihm umkehren? Ja, was passiert, wenn wir unser Ohr seinem Wort zuneigen und ein Leben mit ihm beginnen? Wir lesen es in Vers 7. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das bedeutet, du bist auf diesen Wegen unterwegs, du kennst Gott noch gar nicht, aber du musst nur die Bibel lesen, dann weißt du schon, welcher Gott ist das eigentlich, der da zu dir spricht. Dieser Gott, wenn du dich umdrehst zu ihm und sagst, okay, ich möchte mein Leben mit dir ab sofort leben, ist ein Gott, der dich mit offenen Armen willkommen heißt, der reich an Vergebung ist. Das ist, was sein Wort hier zusagt. Er vergibt dir gerne. Also wie empfängt Gott den Suchenden, den Anklopfenden? Was passiert, wenn wir anklopfen und er macht die Tür auf? Wie begegnet Gott uns? Er vergibt dir all deine Schuld, er löscht sie aus, alles Gottlose löscht er aus. Wisst ihr, was Vergebung bedeutet? Die Bibel sagt, wenn Gott vergibt, löscht er es aus seinem Gedächtnis. Der allwissende Gott löscht etwas aus seinem Gedächtnis, damit du in Ewigkeit gerettet sein kannst und nicht verloren gehen musst. So viel Gnade hat Gott, dass er in seine Allwissenheit irgendwie, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber dass er in seine Allwissenheit eingreift, um etwas zu löschen aus seinem Gedächtnis, um dich zu retten. Und er sagt, ich will nie wieder daran gedenken. Ich will nie wieder daran gedenken. Das bedeutet, er begrüßt dich mit offenen Armen. Wir haben eben gesagt, dass wenn jemand ein gottloses Leben lebt, dann bedeutet es, er lebt so, als gäbe es keinen Gott. Und es gibt dann kein Tabu mehr in den Gedanken, weil er ja denkt, es gibt keinen Richter. Lass uns mal in Hebräer 4, Vers 12 schauen. Dort steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken. und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Also wenn du diesen Vers hier liest, dann denkst du, okay, das Wort Gottes, ist das Wort Gottes der Richter? Inwiefern ist das Wort Gottes der Richter? Wenn wir den Text, wieder eine Kick, ja, Kontext ist King, wenn wir den Text genau lesen, lesen wir hier, vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das bedeutet, es geht hier um eine Person. Es geht hier nicht jetzt um die Bibel oder so. Wir können auch sagen, okay, die Bibel, sie hat auch Power, sie hat auch Macht, so. Aber es geht hier um eine Person. Vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben, ist nichts unsichtbar, kein Gedanke. Er ist nicht wie ein irdischer Richter, der irgendwie Hilfe braucht, um irgendwie ein Urteil fällen zu können, sondern er weiß alles. Und dieser Richter, ja, er sitzt nicht in irgendeinem irdischen Gerichtssaal, sondern er sitzt auf dem großen himmlischen Thron und er weiß alles. Und er regiert. Und sein Name lautet Jesus Christus. Jesus Christus. Und er wird wiederkommen und er wird richten. So, das ist, was die Bibel sagt. Das bedeutet, Gott ist ein gerechter Gott. Er weiß alles. Er kann ganz genau ein Urteil fällen, weil er allwissend ist, weil er alles weiß. Und jetzt ist die Zeit, wo er sagt, hey, ich möchte dich retten. Ich möchte dir begegnen und möchte dich auf neue Wege führen. In dem Wort Gottes erkennen wir auf einmal Gottes Wege. Wenn du zum Beispiel auf diesen gottlosen Wegen unterwegs warst und du hast noch Angewohnheiten davon und, keine Ahnung, lügst öfters, das ist einfach nur ein Beispiel, ja, lügst öfters, dann liest du die Bibel und du liest, oh, okay, ist nicht so gut, ist nicht so gut, es zerstört meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, es zerstört Beziehung zu Gott, es am Ende dann auch zu mir selbst, weil ich nicht ehrlich bin. Und so schenkt Gott nicht nur, dass er dich rettet, nicht nur, dass er dir vergibt, dass er das auslöscht, sondern er schenkt dir auch sein Wort und seinen Heiligen Geist in dein Leben hinein, sodass dein Leben gelingen kann und dass dein Leben Veränderung bekommen kann. Und ich habe gerade so den Eindruck, dass irgendwie eine Person denkt, nee, da kann keine Veränderung mehr in mein Leben kommen. Da kann keine Veränderung mehr in mein Leben kommen. Und ich möchte heute sagen, doch, Jesus bringt Veränderung in dein Leben. Jesus, egal wie viele Jahre es schon so ist, Jesus bringt Veränderung in dein Leben. Dann sind wir auf Gottes Wegen unterwegs, weil wir sein Wort gehört haben, wir haben unser Ohr geneigt, wir haben ihn gesucht und ein Leben mit ihm begonnen. Und so sind wir dann auf seinen Wegen und dann erlebst du auch Gottes Leben. Ja, auf Gottes Wegen erlebst du Gottes Leben. In Vers 1 von unserem Kapitel steht, auf ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Also hier finden wir ein wichtiges Prinzip, um Gott und seine Vergebung zu verstehen. Zuerst ist die Voraussetzung Durst. Wenn du denkst, okay, ich brauche das nicht, ich brauche keine Vergebung, dann wirst du auch nicht trinken. Aber wenn du diesen Durst hast und sagst, ey, ich möchte mein Ohr neigen und ich möchte ein neues Leben mit Gott beginnen. Ich habe diesen Durst in mir und vielleicht verspürst du es, wie Gott diesen Durst in dir erweckt. Oder du erinnerst dich daran, wie er es schon einmal getan hat früher. Gott ist es, der diesen Durst erweckt und dann kehrst du um zu ihm und du beginnst neue Wege und auf seinen Wegen unterwegs zu sein. Und was wir hier finden ist, du bekommst so viel mehr, als du erwartest. Hier wird ein Durstiger beschrieben, der zu einer Quelle kommt und Wasser trinken möchte. Und was bekommt er? Wein und Milch. Come on, ey. Ich würde auch gerne an den Kühlschrank gehen, Wasser rausholen und Wein und Milch. Also, so ist Gott. Du kommst, um zu leben. Du hörst von dieser Botschaft, du hörst von Jesus Christus, um ein neues Leben zu bekommen, um in Ewigkeit nicht verloren zu gehen, sondern gerettet zu werden. Und weißt du, was du bekommst? Du bekommst auch ein anderes, verändertes Leben auf dieser Erde. Du bekommst eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Du bekommst nicht nur Wasser, sondern du bekommst Wein und Milch. Du bekommst das Wort Gottes, das dein Leben verändert und du lernst Gott mehr kennen und dadurch kann dein Leben gelingen. Und weißt du, wie du das Ganze bekommst? Hier steht es drin, wie viel es kostet. Umsonst. Ohne Geld. Ohne Kaufpreis. Weißt du, diese Vergebung Gottes, sie ist umsonst für dich, aber sie war nicht kostenlos. Sie hat das kostbare Blut Jesu gekostet, damit es für dich umsonst ist. Hey, so ist unser Gott. Er vergießt sein Blut, weil er weiß, ihr könnt den Preis nicht bezahlen. Er ist zu hoch, ihr könnt ihn nicht bezahlen. Er bezahlt den Preis für deine Schuld, für deine Sünde, für das Gottlose in deinem Leben, um dich zu retten und nach Hause zu bringen. Er ist bereit, sich selbst zu geben, sich selbst zu opfern und das ohne Geld. Das ist Gnade. Das bedeutet, du kannst dir Vergebung und ewiges Leben, Gottes Nähe nicht erarbeiten oder erbeten oder erheiligen. Ja, Heiligung ist der Prozess, in dem wir Jesus ähnlicher werden, in dem wir verändert werden in sein Bild. Früher haben wir gelogen, jetzt sagen wir die Wahrheit. Das ist, aber all das, du kannst die Vergebung nicht erarbeiten, nicht erbeten, nicht erheiligen. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht wie beim Karma, wo du irgendwie gottlose Taten hast und dann hast du gottvolle Taten oder so und dann wird das irgendwie ausgeglichen oder so. Alle sind verloren, alle sind auf anderen Wegen. Alle Menschen, sagt die Bibel. Es gibt nur einen Weg. Nur einen Weg und dieser Weg hat einen Namen, es ist Jesus Christus. Und es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, es ist pure Gnade. Gott schenkt dir seine Nähe, seine Vergebung umsonst. Du musst nichts bezahlen, du kannst auch nichts bezahlen dafür. Es wurde schon bezahlt. Das passiert, wenn wir zu ihm umkehren und ihn suchen, eine Vergebung und ein neues, verändertes Leben. Schauen wir mal die letzten beiden Verse unseres Abschnittes an. In Vers 10 und 11. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort bringt Leben. Ja, er ist dir nahe durch sein Wort. Dieses Wort, das Leben schafft und Erneuerung bringt. Als Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, hat er gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht. Und bei den Menschen ist es etwas anders. Ja, alles wurde so geschaffen. Alles. Alles wurde so geschaffen. Auch die Tiere wurden so geschaffen. Ja, alles wurde durch Gottes Wort geschaffen. Und bei dem Menschen ist es so, dass Gott aus einem Häufchen Dreck, ja, einem Häufchen Elend, ein bisschen Erde, einen Menschen formte. Und er hauchte seinen Atem hinein. Weißt du, er sprach nicht irgendwie ein Wort aus der Ferne, ein akustisches Wort, sondern sein Atem reichte aus und der Mensch begann zu leben. Und das ist so ein Bild dafür, wie Gottes Wort Leben bringt. Gott muss nur einmal machen und die Menschheit entsteht. Er muss nur ausatmen und schon entsteht Leben. Hey, wie viel mehr, wenn er durch einen Propheten zum Volk spricht, so einen langen Text, ja, wie viele Kapitel, 66 Kapitel, also so viel spricht Gott. Die ganze Bibel ist voll von seinen Worten, jedes einzelne Wort. Hey, wie viel Leben muss darin stecken, wenn nur sein Atem schon die Menschheit in Existenz ruft? Schauen wir uns mal den allerletzten Vers unseres Kapitels an, der ganz am Ende steht. Dort steht, statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Gottes Wort bringt Veränderung in dein Leben. Er bringt Veränderung in dein Leben. Da, wo vorher Dornen waren, schenkt er auf einmal Wachstum von etwas Guten. Er reißt das Alte aus, alte Gedanken, Worte, Handlungen, Gewohnheiten und schenkt Neues. Und auch dieser Prozess ist Gnade. Auch dieser Prozess ist Gnade, weil Gott es ist, der dein Leben verändert. Ein gottloses Leben ist ein Leben losgelöst von Gott, von dem Guten, aber ein Leben mit Gott ist ein gutes Leben, weil du eine Beziehung mit dem guten Gott hast und aus dieser Beziehung heraus fließt Leben und Veränderung in dein Leben. Da, wo Dornen waren, kommen auf einmal Wacholderbäume. Come on. In Gottes Wort, in der Bibel finden wir dieses Leben. Wir finden Gott selbst und wenn wir ihm unser Ohr neigen, dann erfahren wir ihn, dann hören wir ihn und das führt zu einem Leben und zwar zu einer Person. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel steht, das Wort Gottes war von Anfang an da und es ist Mensch geworden. Das bedeutet Jesus Christus. Er war von Anfang an da. Er war an der Schöpfung mitbeteiligt und auch in diesen Worten, die wir hier in Jesaja 55 lesen, hören wir irgendwie Jesus mit drin. Wir hören Jesus mit drin. Denn er gebraucht genau dieses Wort aus Jesaja 55 in Johannes 7, Vers 37, wo dann Jesus spricht und das zitiert, was früher gesprochen wurde. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir Also er löst auf. Ja, was ist das Wort Gottes? Wie können wir das bekommen? Er löst auf. Er sagt, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus gebraucht hier das Bild von Durst. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl der Leere in dir, dieses Gefühl des Durstes, dass du sagst, boah, ich brauche zu trinken. Ich brauche zu trinken. Vielleicht kennst du dieses unstillbare Verlangen nach Liebe und nach Annahme. Du hast es schon überall gesucht, bei Menschen, in deinem Job. Überall hast du schon versucht, diese Annahme, diese Liebe, diese Erfüllung zu bekommen. Doch sie gibt es nur bei einer Person. Sein Name lautet Jesus. Nur bei ihm gibt es diese Erfüllung. Und er lädt dich heute ein und er sagt, komm zu mir und trinke. Trinke dieses lebendige Wasser. Und dann lesen wir hier, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich finde es so krass, weil er zitiert ja hier Jesaja 55. Und das bedeutet, er erklärt dir, wo ist die Quelle? Wo ist die Quelle, um zu schöpfen? Weil die Leute haben vielleicht da gesessen, sie haben das gehört von Jesaja und sie haben gedacht, ja okay, und jetzt? Wo soll ich hingehen? Wo ist die Quelle? Und Jesus sagt hier, wo die Quelle ist, wo es hinausfließt. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wisst ihr, was passiert ist, als Jesus gekreuzigt wurde? In seine Seite wurde ein Speer gerammt. Und wisst ihr, was da rauskam? Wasser und Blut. Und wir wissen aus dem Abendmahl, dass Wein ein Symbol ist für Jesu Blut. Und wir haben gelesen in Jesaja, dass wenn du kommst, um Wasser zu trinken, du bekommst Wein und Milch. Du bekommst wahres Leben. Weißt du, wo die Quelle zu finden ist? Am Kreuz von Golgatha. Da, wo Jesus sein Leben gelassen hat. Wo er ausgehaucht hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Da ist diese Quelle, aus der du schöpfen kannst, bis in alle Ewigkeit. Da ist die Quelle der Vergebung. Da heraus fließt Vergebung in dein Leben. Da heraus fließt neues Leben. Da heraus fließt Veränderung in dein Leben. Das ist die Power von Jesus Christus. Das ist die Power des Kreuzes. Ich lade uns ein, dass wir alle mal die Augen schließen, dass jeder so einfach einen Moment hat für sich, wo er genau auf das antworten kann, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Und wenn dir das schwerfällt, schau gerne auf den Boden, vielleicht fällt dir das leichter. Aber ich lade uns ein, einfach die Augen zu schließen, auf den Boden zu schauen, hat jeder für sich so einen Moment. Und vielleicht bist du heute hier und du hörst diese Botschaft zum allerersten Mal, vielleicht hörst du sie auch zum 20. Mal. Aber du sagst, ich bin noch auf diesen anderen Wegen. Und ich bin noch nicht zum Kreuz gekommen, ich habe noch nicht getrunken von dieser Quelle. Ich habe diese Vergebung noch nicht. Ich brauche aber Vergebung in meinem Leben. Und ich möchte zu Gott kommen. Ich möchte ein neues Leben, ich möchte ein verändertes Leben. Und währenddessen wir alle die Augen geschlossen haben, hast du einen Moment für dich und nur ich und nur Gott sieht es. Und ich möchte gern für dich beten von hier vorne. Und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte das, und du sagst zum allerersten Mal, Jesus, du sollst mein Herr, du sollst mein Erlöser sein, ich möchte mit dir mein Leben verbringen, dann heb mal deutlich deine Hand. Und dann kann ich von hier vorne für dich beten, während wir alle unsere Augen zu haben. Ich schaue mal hier durch die Reihen. Und wenn du hier bist und sagst, Jesus, dir soll mein Leben gehören. Ich möchte diese Einladung annehmen und zum Kreuz kommen und trinken umsonst. Dann heb einmal deutlich deine Hand. Frag noch ein letztes Mal. Hey, Jesus ist derjenige, wenn er die Tür öffnet, ich mit offenen Armen willkommen heiße. Bist du heute hier und sagst, Jesus, dir soll ab jetzt mein Leben gehören. Dann heb mal deutlich deine Hand. Dankeschön. Und so, Church, wollen wir die Person, die sich gemeldet hat, gemeinsam unterstützen? Wollen wir für sie beten? Wollen wir sie unterstützen in diesem Gebet? Ich möchte gerne ein Gebet beten und du kannst es nachbeten für dich, dass du Worte findest, um zu antworten auf das, was Jesus gerade in deinem Herzen getan hat. Und wir als gesamte Gemeinde unterstützen dich dabei. Jesus Christus, ich danke dir für das Opfer am Kreuz. Ich danke dir für das Leben, das fließt aus dir heraus in mein Leben. Du bist die Quelle und ich bitte dich um Vergebung für meine gottlosen Wege. Und ich danke dir, dass ich ein neues Leben beginnen darf. Mit Zuversicht, mit Zukunft, mit Hoffnung. Sei du ab jetzt mein Gott. Und mein König, Amen, Amen. Ich möchte dir sagen, wir haben das vorhin gesungen, Jesus ist genug. Jesus ist genug für dich. Bei ihm ist alles, was du brauchst. Hey, wollen wir mal dieser Person, die sich gemeldet hat, einen Applaus geben? Wir feiern das. Vielen Dank. Beste Entscheidung deines Lebens. Komm gern noch am Ende des Gottesdienstes auf uns zu. Dann können wir noch mal ins Gespräch kommen. Ich bin überzeugt, dass ihr viele von euch schon auf diesen Wegen Gottes unterwegs sind. Ja, vielleicht sagst du, hey, ich bin schon auf diesen Wegen unterwegs und ich gehe dort schon. Und ich bin auch überzeugt, ihr neigt euer Ohr dem Wort und ihr wollt Veränderungen in eurem Leben haben. Und viele von euch sind schon auf diese Suche gegangen. Aber vielleicht gibt es da noch Gedanken, Worte, Handlungen, Angewohnheiten, wo du sagst, das sind irgendwie noch Dornen. Das ist irgendwie noch kein Wacholderbaum. Ich sagst du, wow, da brauche ich noch Veränderungen in meinem Leben, da brauche ich noch Gottes Eingreifen. Da wünsche ich mir, dass aus Dornen Wacholderbäume werden. Und so bitte ich euch, dass wir nochmal unsere Zeit nehmen, dass jeder für sich reagieren kann und nochmal unsere Augen schließen und auf den Boden schauen. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, ich brauche Veränderungen in meinem Leben. Ich brauche Veränderungen in meinem Leben und ich möchte genau in diesem Thema, und ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber vielleicht ploppt etwas auf bei dir und du merkst, wow, da brauche ich noch Veränderung, da brauche ich noch dieses Wasser, da brauche ich noch diese Reinigung, dann lade ich dich ein, dass du mal mit mir deine Hand hebst, wenn du sagst, Jesus, ich brauche noch Veränderung in diesem Thema oder in diesem Bereich in meinem Leben. Wenn du hier bist und du sagst, hey, ich brauche da Veränderung, ich wünsche mir, dass da aus Dornen Wacholderbäume werden, dass aus etwas Schlechtem etwas Gutes wird, dass Gott dort Veränderung in mein Leben hineinbringt. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte diese Veränderung, dann heb mal deutlich deine Hand als Zeichen. Jesus, ich streck dir das jetzt hin. Ich gebe dir das jetzt hin. Und so danke ich dir, Jesus, dass du all das, was in unserem Leben noch nicht so läuft, Herr, du siehst da, wo wir noch zu kämpfen haben, da, wo wir Dorn haben in unserem Leben. Gott, danke, dass du es bist, der Veränderung bringt. Danke, Gott, dass Veränderung nicht unmöglich ist, sondern dass du sagst, bei mir ist nichts unmöglich. Ich danke dir, Gott, dass du Veränderung bringst in unser Leben hinein und dass wir das glauben dürfen. Und ich danke dir, Gott, dass du es bist, der alles neu macht. In Jesu Namen. Amen. Amen.